Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jahrelang spricht Jolly davon, dass ihr Haus verflucht ist. Ihre Schwiegermutter stirbt offenbar an einer mysteriösen Krankheit. Mindestens 3 ihrer engen Verwandten erleiden tödliche Herzinfarkte und ihre 2-jährige Nichte erstickt an ihrem Essen. Jahrelang geht das so, bis die indische Polizei eine andere Theorie aufstellt. Kann es sein, dass sich hinter der frommen Fassade der Frau eine gewiefte Serienmörderin versteckt? Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei Darf's ein bisserl Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute zieht es uns nach Indien. Genauer gesagt nach Kodathai, das ist eine kleine Stadt im südindischen Bundesstaat Kerala am Rande des Dschungels. Hier ist nicht viel los. Hier lebt Jollyama in einem hübschen rosa gestrichenen Haus. Alle nennen sie Jolly. Sie wird von den Menschen in ihrer Gemeinde hochgeschätzt. Sie ist Uniprofessorin, Witwe, trägt immer einen sauberen Adretten-Sari, hilft den Nachbarn, wenn sie krank sind oder etwas brauchen und geht regelmäßig in die Kirche. Ihre religiöse Hingabe scheint sich mit den Tragödien, die das Leben für sie bereithält, nur zu steigern. Die Mutter 2 Kinder verlässt jeden Morgen das Haus, um an einer renommierten Uni zu unterrichten, dem National Institute of Technology in Kozhikode. Da braucht man mit dem Auto ungefähr eine halbe Stunde hin. Ihre Nachbarn beschreiben sie als die perfekte Frau, als jovial, freundlich, fröhlich und fromm. Jolly stammt aus Katapana, einer Stadt ca. 300 Kilometer südöstlich von Kodathai. 300 Kilometer, das entspricht in etwa der Strecke Wien-Salzburg oder Hamburg-Berlin oder auch von Tokio nach Fukushima, falls es euch interessiert. Ich hätte noch andere Beispiele finden können, aber ich glaube, das reicht. Während man bei uns diese Strecke in gut 3 Stunden hinter sich bringt, hat mir Google Maps für die in Indien 8 Stunden angezeigt. 8 Stunden. Also habe ich meinen Freund Yash gefragt, wie das sein kann und er hat gemeint, die Straßen sind dort einfach so schmal, dass du langsam und vorsichtig fahren musst, wenn du nicht gerade scharf auf einen Unfall bist. Und außerdem gibt es auf dieser Strecke viele Landstraßen, die dich auf kurvigem Wege über einen Hügel nach dem anderen und halt durch die Dörfer führen. Also das erklärt diese 8 Stunden für nur 300 Kilometer. Aber zurück zu Jolly. Über ihre Kindheit ist nicht viel bekannt. Sie ist das 5. von 6 Kindern. Ihre Familie besitzt 2 Lebensmittelläden und baut Pfeffer an. Sie ist nicht wohlhabend im eigentlichen Sinne, aber es geht ihr gut. Jolly wird als ruhiges und respektvolles Kind beschrieben. Ihr Bruder, der später den Hof übernimmt, hat allerdings eine andere Meinung über sie. Er sagt, sie sei immer schon verwöhnt gewesen und habe sich nach den schönen Dingen des Lebens gesehnt. Ich meine, wer tut das nicht? Aber er meint damit wohl, dass sie einfach nicht arbeiten wollte. Es besteht jedenfalls kein Zweifel darüber, dass Jolly ein sehr intelligentes Mädchen ist. Sie ist die erste in ihrer Familie, die zur Uni geht. Als ihre Mitbewohnerin sie beschuldigt, ein paar goldene Ohrringe gestohlen zu haben, wird Jolly allerdings aus dem Studentenheim geworfen und gibt ihr Studium der Handelswissenschaften auf. Im Mai 1997 lernt sie auf einer Familienfeier Roy Thomas kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick und bald heiraten die beiden, was in einem Land wie Indien, in dem arrangierte Ehen nach wie vor sehr häufig sind, schon eher selten vorkommt. Die Liebesbeziehung scheint ideal zu sein. Das Problem ist nur, dass weder Jolly noch Roy wirklich bereit sind, für das, was sie haben, zu arbeiten. Roy hat ein Alkoholproblem und keinerlei berufliche Ambitionen. Er lebt gern vom Geld seiner Eltern und Jolly belügt alle, indem sie behauptet, ihr Studium fortgeführt und schließlich abgeschlossen zu haben. Jolly zieht bei seiner Familie in deren hübsches, großes, rosafarbenes Haus mit einem Eisenzaun ein. In der überwiegend muslimischen Stadt gehört Familie Thomas zu den wenigen Christen und Jolly geht jeden Sonntag in die Kirche. Sie wird richtig unrund, wenn sie mal einen Sonntag dem Gottesdienst fernbleiben muss. 1999 bringt Jolly ihren ersten Sohn Romo zur Welt. Roys Vater und Jollys Schwiegervater Tom ist bereits in Pension und 2003 drängt Roys Mutter Annama, die nun ebenfalls in Pension geht, dass Jolly sich einen Job suchen soll. Die sagt, okay, ich muss nur noch einen Kurs machen, damit ich einen richtig guten Job bekommen kann. Ihre Schwiegereltern geben ihr das Geld dafür. Im selben Jahr ereignet sich die erste Tragödie. Zuerst stirbt Jollys Hund. Wochen später bricht Annama auf dem Boden zusammen. Sie wird auf schnellstem Weg ins Krankenhaus gebracht, wo sie kurz darauf stirbt, im Alter von nur 57 Jahren. Da sie in letzter Zeit schon des Öfteren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt hatte und deswegen sogar einmal ins Spital eingeliefert werden musste, ohne dass man herausfinden konnte, was der Frau fehlte, wird ihr Tod nicht als verdächtig eingestuft. Der Arzt schreibt Herzinfarkt auf das Formular und es wird auch keine Autopsie durchgeführt. Die wäre nur erforderlich, wenn der Tod unnatürlich oder verdächtig erscheint. Das ist ja hier nicht viel anders. Die Familie einer verstorbenen Person kann eine Obduktion beantragen, aber da viele Inder glauben, dass diese den Körper quasi schänden würde, zögern sie, das zu tun. Ein Nachbar und Freund der Familie, der regelmäßig mit ihnen zu Abend isst, Mohammed Bawa, sagt, dass die Fröhlichkeit mit Annamas Tod komplett aus dem Haus verschwindet. Nachbarn bewundern Jolly, die nun die Rolle ihrer verstorbenen Schwiegermutter als Herrin des Hauses einnimmt und, obwohl sie jeden Tag zu ihrer neuen Arbeit an der Uni fährt, um zu unterrichten, zu Hause immer vollen Einsatz zeigt. Sie ist eine große Stütze, vor allem für Tom, der sich sehr auf sie verlässt und ihr das Erledigen der Finanzen überlässt. Immerhin hat sie ja einen Master in Handelswissenschaften, warum also nicht? Tom zieht sich immer weiter zurück und interagiert mit kaum jemandem außerhalb des Hauses. 4 Jahre nach dem Tod seiner Frau kollabiert er im Alter von 66 Jahren im Haus der Familie. Er hat Schaum vor dem Mund. Jolly bittet den Nachbarn Mohammed um Hilfe, der Tom ins Krankenhaus bringt, wo er stirbt. Ebenfalls an einem Herzinfarkt. Roy und Jolly erben alles. Das Haus und das gesamte Vermögen, das auf Jollys Konto landet. Roys Geschwister Ranji und Rojo wollen das Testament anfechten, werden aber von Verwandten davon überzeugt, das nicht zu tun, weil das schon alles seine Richtigkeit haben wird. Aber die Sache lässt Rojo keine Ruhe und als er auch noch herausfindet, dass Jolly gar nicht am National Institute of Technology arbeitet, glaubt ihm nur seine Schwester. Alle anderen sagen, sie sollen jetzt nicht so ein Drama machen, wer würde denn so etwas erfinden? Sie sind doch nur neidisch. Jolly ist so eine Gute und sie braucht das Geld doch, um das Haus und die Familie zu erhalten. Schließlich haben sie jetzt schon 2 Söhne. Im Jahr 2011, also 3 Jahre später, schlägt das Schicksal erneut zu. Diesmal ist es Roy, der mit nur 40 Jahren das Zeitliche segnet. Die Ehe der beiden hatte schon seit längerem gekriselt, weil Roy nach dem Tod beider Eltern immer öfter zur Flasche gegriffen hatte. Jolly bittet erneut Mohammed um Hilfe, weil sie Geräusche aus dem Badezimmer gehört habe und Roy nicht mehr antworte. Der bricht die von innen verschlossene Tür auf und findet Roy mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden liegend vor. Diesmal fordert sein Onkel Matthew Majadiel, der Bruder von Annama, der sich nun vermutlich an das erinnert, was Ranji und Rojo über Jolly gesagt hatten, dass eine Autopsie durchgeführt wird. In diesem Haus sind schon zu viele Mitglieder der Familie gestorben, und Matthew glaubt nicht an Zufälle oder gar einen Fluch. Hierbei stellt sich heraus, dass Roy vor seinem Tod Curry mit Reis gegessen hatte und er eine ausreichend große Menge Zyankali eingenommen hatte. Roys Tod wird als Suizid aufgrund finanzieller Probleme festgehalten. Was allerdings niemand von der Polizei tut, die sagt, ja okay, er hat sich also selbst umgebracht, ist auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, woher Roy das Gift hatte. Und ob davon vielleicht noch mehr im Haus ist, einem Haus, in dem Roys 2 Kinder leben. Jolly ist nun nicht mehr sonderlich jolly, also heiter, Verzeihung. Sie zieht sich laut Aussagen der Nachbarn von der Gemeinschaft zurück und besucht oft den Friedhof, wo sie Blumen und Kerzen auf den Gräbern hinterlässt. Doch Roys Tod ist nicht der letzte in der Familie. 2014 stirbt Onkel Matthew im Alter von 67 Jahren bei einem Besuch in dem Rosa Haus, Es ist erneut ein Herzinfarkt. Im selben Jahr stirbt auch noch die kleine Elfin, die Tochter von Roys Cousin Shaju Zacharias und dessen Frau Silly. Sie erstickt während der Feier zur Kommunion ihres Bruders an etwas zu essen. 2 Jahre später warten die beiden Frauen mit ihren Kindern darauf, dass Shaju beim Zahnarzt fertig ist, als Silly mit Schaum vor dem Mund zusammenbricht und kurze Zeit später stirbt. Im Jahr darauf heiraten Jolly und Shaju. Beide sind verwitwet und haben Söhne in einem ähnlichen Alter. Es ergibt einfach Sinn. Doch 2018 reicht es ihrem Ex-Schwager Rojo, der seit einigen Jahren in den USA lebt. Er und seine Schwester Renji sind sicher, dass in diesem Haus einiges nicht mit rechten Dingen zugeht und dass Jolly all diese Personen über eine Zeitspanne von 14 Jahren hinweg von 2002 bis 2016 ermordet haben muss. Sie stellen einen Antrag auf Information über die Tode. In Indien gibt es nämlich seit 2005 das Gesetz über das Recht auf Information, den Right to Information Act. Das ist ein revolutionäres Gesetz, das die Transparenz in staatlichen Einrichtungen in Indien fördern und Korruption bekämpfen soll. Damit kann jeder gewöhnliche Bürger von jeder Regierungsbehörde die Herausgabe von Informationen verlangen und die Behörden sind verpflichtet, diese Informationen innerhalb von 30 Tagen zur Verfügung zu stellen, andernfalls werden sie mit einem Bußgeld belegt, beziehungsweise die Person, die direkt angeschrieben wurde. Klingt nach einer guten Sache, finde ich. Rojo erhält nun eine Kopie des Obduktionsberichts seines Bruders und sieht sich in seinen Vermutungen bestätigt. Jolly hatte Mohammed, dem Nachbarn und auch vielen anderen, nämlich erzählt, dass sie Roy gerade ein Omelett zum Abendessen zubereitet habe, als der sich plötzlich unwohl fühlte, ins Bad rannte und dort zusammenbrach. Sie hatte immer wieder gesagt, er hat ja nicht mal was gegessen, er hat das Essen gar nicht angerührt. Dem Obduktionsbericht zufolge, den Rojo und Renji schließlich auch mit Mohammed besprechen, hatte Roy allerdings am Abend seines Todes sehr wohl etwas gegessen, und zwar Reis und Kichererbsencurry. Nun sehen sich die Geschwister zusammen mit dem Nachbarn auch die anderen Tode näher an. Alle haben eine Sache gemein. Jolly war während des Todes anwesend. Also fassen sie schließlich den Entschluss, eine Beschwerde an die örtliche Polizei einzureichen. Die Antwort, die sie darauf erhalten, ist nur, dass es hier nichts zu ermitteln gäbe, weil Roys Tod offiziell als Suizid gilt. Daraufhin wenden sie sich speziell an die Kriminalpolizei in Kozhikode, und diesmal sieht sich das jemand an, der seinen Beruf versteht und zustimmt, dass es sich hier potenziell um ein Verbrechen handeln könnte. Im Sommer beginnen die Ermittlungen und schon bald bestätigt auch die Polizei, dass es in Jolly Josephs Aussagen das eine oder andere Loch gibt.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wie Rojo schon Jahre zuvor herausgefunden hatte, arbeitet Jolly keineswegs an der Universität als Professorin. Sie hat zwar eine Identifikationskarte von der Uni, aber die ist gefälscht. Denn sie hat niemals dort gearbeitet. Sie hat nicht einmal selbst einen Abschluss, sondern hat ihr eigenes Studium nach nur einem Semester abgebrochen. Sie besucht allerdings hin und wieder die Kantine, um Tee zu trinken. Sie hatte sogar die Frechheit besessen, ihre Söhne dorthin zu bringen und ihrer Familie und Bekannten dringende Telefongespräche mit Studenten vorzuspielen. Was macht sie in Wirklichkeit den ganzen Tag? Etwas, das ihrem Anspruch an Prestige nicht genügt haben dürfte: sie arbeitet in einem Schönheitssalon. Das ist aber noch nicht alles. Was auch auffällt, ist, dass sie offenbar herumerzählt hatte, dass Roys Todesursache ein Herzinfarkt gewesen sei, genau wie auch bei seinen Eltern, wo sie doch wusste, dass der offizielle Bericht von Suizid durch Vergiftung mit Zyankali sprach. Das kann man ja vielleicht noch verstehen. Es ist schlimm genug, wenn dein Mann stirbt und wenn es dann offensichtlich so ist, dass er sich dafür entschieden hat. Also damit muss man A. mal umgehen können und B. ist es ihr vielleicht peinlich, das vor anderen zuzugeben. Sie sind ja auch katholisch und Suizid ist eine Sünde im katholischen Glauben. Soweit ich weiß zumindest. Früher war das so. Aber es ist trotzdem auffällig. Das gepaart mit der Aussage, dass er ihr Essen nicht angerührt habe, wobei im Bericht steht, dass er ganz knapp vor seinem Tod etwas gegessen hat, und zwar auch noch etwas anderes als das Omelette, von dem sie sagte, dass sie es gerade zubereitet hätte, das ist äußerst suspekt. Insgesamt finden die Ermittler nun um die 50 Unstimmigkeiten zwischen ihren Aussagen und nun ja den Beweisen. Da außer Roy niemand obduziert worden war, lässt die Polizei nun die Überreste der übrigen Verstorbenen exhumieren und untersuchen. Und 2 Monate später geht sie mit ihren neuen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit. Mit ganz überraschenden Neuigkeiten. Jolly Joseph hat soeben gestanden, alle 6 Personen getötet zu haben. Und zwar, um sich zuerst den Besitz der Familie Thomas zu sichern und später, um den Mann heiraten zu können, auf den sie ein Auge geworfen hatte. Anama und Tom sollten sterben, damit Roy und sie erben können. Als ihre Beziehung mit ihrem Ehemann langsam, aber beständig den Bach runterging, er immer mehr trank und unausstehlich wurde, musste er weg. Und da der nervige Onkel Matthew nicht aufgehört hatte, eine Obduktion von Roys Leichnam zu fordern und er ihr vermutlich immer noch zu gefährlich schien, trotzdem da ja alles nochmal gut für sie ausging mit dem bestätigten Suizid, hat sie ihn 3 Jahre später aus dem Weg geräumt. Um sich Shaju anzunähern, starb erst dessen kleine Tochter Elfin und 2 Jahre später dessen Frau Silly. Jolly war genau die Richtige, eine treue Freundin, der Shaju sein Leid klagen und an deren Schulter er sich anlehnen konnte. Und so wurde schließlich geheiratet. Aber wie genau hat sie alle dazu gebracht, das Gift einzunehmen? Und woher hat sie das eigentlich gehabt? Ich meine, Zyankali, das liegt nicht einfach so in einem Haushalt herum. Normalerweise. Den Hund und Anama hat sie mit etwas vergiftet, von dem ich nicht genau weiß, was es ist. Es könnte Rattengift gewesen sein oder auch etwas anderes, das man anscheinend kaufen kann, um ganz speziell streunende Hunde zu töten. Dazu habe ich verschiedene Angaben gefunden und ich glaube ganz ehrlich, dass sie sich selbst nicht so ganz sicher sind. Da Jolly noch nicht wusste, wie groß die Dosis sein muss, erlitt Anama zuerst nur leichte Vergiftungserscheinungen, die als Altersschwäche, als irgendeine mysteriöse Krankheit abgetan wurden. Dann hat sie die Dosis jedoch so gesteigert, dass die Schwiegermutter nach dem Verzehr einer vergifteten Portion Hammelsuppe so gut wie gleich tot war. Das erschien ihr aber anscheinend nicht gut genug. Hinter Roys Rücken hatte Jolly ein Gespusi mit ihrem hoffentlich entfernt Verwandten M.S. Matthew, der im Übrigen auch ein lieber Trinkerfreund von Roy war. M.S. ist in einem Juweliergeschäft angestellt, oder vielleicht gehört es ihm auch, da steht überall was anderes. Sie hat ihm gesagt, dass sie Cyanid brauche, um Ratten zu töten. Große, große Ratten. Daher hatte er es ihr für 5.000 Rupien und 2 Flaschen Schnaps von einem befreundeten Goldschmied besorgt. 5.000 Rupien entsprechen heute in etwa 56 Euro. Und warum hat es der Goldschmied? Ganz einfach, weil das zum Teil bei der Bearbeitung von Metallen eingesetzt wird. Und mit diesem Cyanid hat sie die restlichen 5 Personen getötet. Sie hat das Gift in einer Pillenkapsel versteckt, die Tom für seine reguläre Medizin hielt und wenig später starb. Am 30. September 2011 hat sie Kichererbsen-Curry mit Reis für Roy gekocht und nachdem ihre beiden Söhne im Bett waren, schön mit dem Gift gewürzt. Dazu noch ein Glas Wasser, das sie ihm dazu hingestellt hatte. Dann ist sie nach oben zu den Kindern gegangen und hat darauf gewartet, dass ihr Ehemann hungrig nach Hause kommt. Der hat natürlich nichts vermutet, bis es ihm nach wenigen Bissen so richtig schlecht ging und er ins Badezimmer lief, um sich zu erbrechen. Aber da war es bereits zu spät. Das Kaliumcyanid hatte sich im Magen bereits zu der giftigen Blausäure umgewandelt und seinen Weg in seinen Blutkreislauf gefunden. Der Onkel Matthew durch seine Verdächtigungen und die Kollaboration mit den im Ausland weilenden Geschwistern von Roy zunehmend eine Gefahr für Jolly dargestellt hat, hat sie ihm am 20. Februar 2014 das Gift in ein Glas Whisky gemischt und zugesehen, wie er zuerst nach Luft rang und schließlich mit Schaum vor dem Mund zu Boden fiel. Danach hat sie das Glas abgewaschen, die Flasche weggeworfen und erst dann um Hilfe gerufen. Aufgrund seines Alters war ein Herzinfarkt nicht auszuschließen und Jolly hat bestätigt, dass er einen gehabt haben muss, sie war ja schließlich dabei. Also wer sollte da noch an etwas anderes denken? Als sie es auf einen neuen Mann abgesehen hatte, einen Cousin ihres verstorbenen Ehemannes, stand ihrem Glück nur eins im Weg, dessen Familie. Im Mai 2014, nur 3 Monate nach dem letzten Mord, beging sie schon den nächsten. Auf der Kommunionsfeier von Chajus Sohn, der in etwa im selben Alter ist wie Jollys Söhne, war dessen Mutter Silly verständlicherweise sehr beschäftigt und so bot Jolly ihr an, sich um die 2-jährige Elfin zu kümmern. Eigentlich eine sehr nette Geste, aber weniger, wenn man bedenkt, was als nächstes geschah. Sie hat das Mädchen zusammen mit einer anderen Tante gefüttert, mit Essen, das sie selbst zubereitet hatte. Minuten später begann das Kind vor dem Mund zu schäumen und unter unkontrollierten Muskelzuckungen zu leiden. War es Epilepsie? Hatte sie sich an einem Brocken Essen verschluckt? Elfin war mit angeschwollenen Nieren und anderen gesundheitlichen Problemen zur Welt gekommen und immer ein kränkliches Kind gewesen. Sie wurde unverzüglich ins Krankenhaus gebracht, aber da niemand wusste, wo man ansetzen soll, ich meine, wer vermutet denn schon eine Zyankali-Vergiftung bei einem Kleinkind auf einer Familienfeier, konnte ihr nicht geholfen werden. Der Tod des Mädchens hat für Familie Zacharias großes Leid bedeutet und Jolly war immer für sie da. Wenn Silly sich ausweinen wollte, bot sie ihr eine Schulter zum Anlehnen. Der erste Versuch, ihre neue beste Freundin zu vergiften, schlug fehl. Sie hat einen Anschlag mit vergiftetem Tee überlebt. Doch am 11. Januar 2016 hatte Jolly mehr Glück. Silly, Jolly und ihre Kinder saßen beim Zahnarzt und warteten darauf, dass Chaju fertig wird. Jolly gab ihrer Konkurrentin ein Glas Wasser zu trinken, das sie in gewohnter Manier mit Zyankali versetzt hatte. Das hatte sie nur Sekunden zuvor aus ihrer Handtasche genommen und in das Glas gemischt, wobei sie penibelst darauf geachtet hat, dass ihre Hände makellos sind, ohne Kratzer oder einen kleinen Schnitt oder irgendwas, damit das Gift nicht durch eine offene Wunde aus Versehen in ihren eigenen Körper gerät. Silly hat den nur leicht nach Bittermandeln schmeckenden Gifttrank auf einen Sitz gekippt und ist wenig später in Jollys Schoß kollabiert. Bei der Ankunft im Spital war sie bereits tot. Obwohl man ihm dringend zu einer Obduktion riet, schlug Chaju sie aus. Nur 2 Monate später hatte dann Jolly die Idee, dass sie beide doch heiraten könnten. Das wäre ein Bündnis, das für ihre Kinder gut wäre und auch Sillys Familie wäre damit zufrieden. Er wollte die übliche Trauerzeit von 1 Jahr abwarten. Danach schlossen Jolly und Chaju in einer kleinen Zeremonie den Bund der Ehe. Die Serienmörderin von Kudathai ist seit 2019 in ganz Kerala und darüber hinaus in den Nachrichten. Familienmitglieder werden interviewt, Nachbarn, Psychologen, die Ferndiagnosen liefern. Alle wollen versuchen, einen Grund für diese 6 Morde zu finden, eine Erklärung, wie, wieso und wie es so weit kommen konnte, dass nicht nur eine, sondern 6 Personen, darunter ein Kleinkind, sterben mussten. Hätte Jolly, nachdem die Matriarchin Annama aus dem Weg geräumt war, nicht aufhören können? Wer hätte ihre Lügen schon aufdecken sollen? Tom bestimmt nicht und der ständig besoffene Roy noch weniger. Und wer weiß, vielleicht war da sogar eingeweiht. Aber auch nachdem Tom ermordet und sie im Besitz des gesamten Vermögens war, hat sie nicht aufgehört. Geld kann nicht das alleinige Motiv gewesen sein, schon gar nicht, wenn man sich die letzten beiden Morde ansieht. War es ganz allgemein Habgier, der Wille, etwas zu besitzen, egal ob materielle Besitztümer oder Menschen, und dafür buchstäblich über Leichen zu gehen? Wir wissen bereits, dass Jolly über Jahre hinweg vorgegeben hat, einen renommierten Job zu haben. Um diese Fassade aufrechtzuerhalten, ist sie nicht nur jeden Tag weggefahren, sie hat sogar diese Telefongespräche mit Studenten gefaked und ihre eigenen Söhne in die Kantine auf der Uni gebracht, um ihnen zu zeigen, wo sie sich so jeden Tag aufhält. Aber ich habe ja auch erwähnt, dass sie besonders fromme Christin ist, die es nur schwer aushält, mal einen Sonntag nicht in die Kirche zu gehen. Pfarrer Joseph Kirake Purakal bestreitet das in einem Interview mit der CNN und sagt, sie ist nicht einmal ein Mitglied dieser Diözese. Jolly war keine häufige Besucherin hier und sie hatte auch nichts mit den Aktivitäten der Kirche zu tun. Was zum Teufel hat diese Frau die ganze Zeit gemacht? Ihr wird nachgesagt, dass sie mehrere Affären gehabt haben soll. Das ist natürlich möglich und dafür geht auch relativ viel Zeit drauf, wenn man will. Aber sowas wird gern mal gesagt, um Slut-Shaming zu betreiben, um Frauen schlechter dastehen zu lassen. Es kann also genauso gut absoluter Blödsinn sein. Die Geschichte von Jolly Joseph sorgt über Kudathai hinaus in ganz Indien für Schlagzeilen. Viele sind überrascht, dass eine Frau so vieler Morde verdächtigt wird. Immerhin werden Frauen überall auf der Welt deutlich häufiger Opfer von Mord, als dass sie Täter sind. In Indien ist es nicht anders. Nur 6,7% der wegen Mordes verhafteten Personen sind weiblich. Nur 6,7%. Aber gut, der wegen Mordes verhafteten Personen, vielleicht ist die Dunkelziffer der Mörderinnen ja weitaus größer. Der Anteil der weiblichen Serienmörder ist sogar noch geringer als diese 6,7%. Laut Amit Thakre, Assistenzprofessor für Kriminalpsychologie am National Institute of Criminology and Forensic Science in Neu-Delhi, sind männliche Serienmörder viel häufiger als weibliche, da mehr Männer psychopathische Züge aufweisen, das heißt, ihnen fehlt die Fähigkeit, sich in andere einzufühlen. Während Jolly in Untersuchungshaft sitzt, nimmt sich übrigens Ranji ihrer zwei Neffen an. Der älteste der beiden Söhne, Romo, sagt in einem Interview, dass er sicher ist, dass seine Mutter diese Morde nicht allein begangen haben kann. Er sagt, ein Verbrechen ist ein Verbrechen und der Übeltäter sollte bestraft werden. Meine Mutter kann nicht alle Morde allein begangen haben, auch nicht den an meinem Vater. Ich glaube, dass sie Hilfe von außen hatte. Ich möchte mich nicht näher äußern. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind im Gange. Die Wahrheit muss ans Licht kommen. Ich muss stark bleiben, denn ich habe einen jüngeren Bruder. Ich kann es mir nicht leisten, ihn im Stich zu lassen. Der vorhin erwähnte MS Matthew, der von dem Goldschmied das Gift gekauft hatte, wird ebenfalls verhaftet und wegen Verschwörung und Anstiftung zum Mord angeklagt, ebenso wie der Goldschmied Prajee Kumar selbst. In Jollys Haus kann schließlich ein Fläschchen mit dem Gift gefunden werden. Nachdem Annama, Tom, Matthew, Alfin und Silly im Oktober 2019 exhumiert und auf das Gift hin untersucht werden, ist die Enttäuschung groß. Zyankali kann nur in Silly nachgewiesen werden, nicht in den anderen. Es ist allerdings denkbar, dass die anderen einfach schon zu lang unter der Erde lagen, als dass es noch nachzuweisen wäre. Weil Silly ist ja die, die als letztes gestorben ist. Davor die letzte war Alfin und bei einem Kleinkind braucht es halt eine geringere Menge. Also ja, es ist möglich, dass es einfach nicht mehr nachzuweisen ist. Schließlich gibt es noch eine kleine Verschwörungstheorie, dass Jolly mit Beamten gebumst habe, damit die Tode nicht näher untersucht werden und das Erbe einfach an sie weitergegeben wird. Naja. Ich habe jetzt leider eine schlechte Nachricht für euch. Dieser Fall ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Jolly wurde noch nicht verurteilt. Normalerweise mache ich solche Fälle nicht. Ich hab's lieber, wenn sie schon ein wenig älter sind, mindestens 10 Jahre und alle Täter sicher hinter Gittern. Bis auch bei den ungelösten Fällen. Aber nachdem mein Kumpel von dem hier erzählt hatte, musste ich mich einfach gleich darauf stürzen. Die Verhandlungen sind also quasi noch am Laufen. Es gab da auch einfach erhebliche Verzögerungen wegen der ganzen Covid-Sache. Ich hoffe, dass ich euch bald ein Update geben kann, was mit Jolly passiert. Ob sie wegen 6 Giftmorden für immer hinter Gittern bleiben muss oder hingerichtet wird, weil es gibt dort die Todesstrafe. Und was das Gericht zu ihren 2 oder mehr Komplizen oder Handlangern sagt. Und ob Shaju vielleicht doch verwickelt ist, ob sich da noch was tut. Es bleibt also spannend und wenn jemand von euch aus Indien zuhört oder eine Veränderung in diesem Fall mitkriegt, dann schreibt mir bitte eine Nachricht. In der Zwischenzeit hat Jollys zweiter Ehemann Shaju übrigens die Scheidung eingereicht. Gut für ihn. Noch gilt also die Unschuldsvermutung. Ich persönlich bin aber sicher, dass es Jolly war, dass sie diese 6 Personen und einen Hund getötet hat und kann mir gut vorstellen, dass sie eine Soziopathin ist. Jemand, der sich dermaßen skrupellos, hinterhältig und manipulativ verhält, 16 Jahre lang alle schwerstens belügt und nicht nur tötet, sondern dabei zusieht, wie diese Menschen sterben. Also da muss doch irgendwas nicht ganz richtig sein. Dieser Meinung sind auch diverse Psychologen und Psychiater, die ihre Ferndiagnosen zu dem Fall abgeben, ohne allerdings jemals mit der Beschuldigten gesprochen zu haben. Was meint ihr? Lasst einen Kommentar da. Ich freue mich voll, wenn wir vielleicht noch ein bisschen auf Instagram unter dem entsprechenden Posting, unter den Fotos über den Fall diskutieren können. Oder natürlich auch gern auf Steady, wenn ihr da schon Komplizinnen seid. Besonderes Shoutout diese Woche an Jana für deine tollen Kommentare auf Steady. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und würde sagen, jetzt ist erstmal alles zu diesem Fall gesagt. Kommen wir also zu was Schönem zum Schluss. Diese Woche würde ich gern von euch wissen, wie rum hängt ihr die Klorolle auf? Also hängt ihr die Toilettenpapierrolle so auf, dass das... es ist jetzt natürlich viel leichter zu zeigen, als mit Worten in einem Podcast zu beschreiben. Was habe ich mir denn dabei gedacht? hängt ihr die Toilettenpapierrolle so auf, dass das Blatt von oben kommt und vorne nach unten hängt und man also ganz leicht ziehen kann und dann löst sich's? Oder habt ihr es so, dass es quasi zur Wand geht, dass es quasi hinten runterhängt? Was es sehr viel schwerer macht, das Klopapier abzuwickeln, finde ich. Ja, also ich bin absolut Team vorne runter. Das hinten runter geht absolut nicht für mich, wenn ich irgendwo bin und das Klopapier hängt meiner Meinung nach falsch dort. Dann werde ich es, ja, tatsächlich, ich werde es andersrum hinhängen. Außer es ist irgendwie eine total komplexe Vorrichtung und das ist furchtbar kompliziert, dann lasse ich es natürlich in Ruhe. Aber wenn ich mir denke, okay, hier auf diesem Klo, ich werde den ganzen Abend hier verbringen oder die ganze Nacht oder was auch immer und ich werde noch öfter den Gang zu dem Klo brauchen, dann hänge ich es einfach in Anführungszeichen richtig rum hin. Aber ich bin sicher, es gibt auch Verfechter des nach hinten zur Wand hin Hinhängens und mich würde interessieren, welches Team seid ihr? Team vorne oder Team zur Wand? Und wenn ihr es falsch macht, in Anführungszeichen, ich meine, richtig oder falsch, es ist eine geringe Sache. Es ist eigentlich tatsächlich egal. Aber es ärgert mich trotzdem, wenn es in meinen Augen falsch denkt. Aber wenn ihr es eben zur Wand hinhängt, warum? Und warum findet ihr das besser? Lasst mir einen Kommentar da. Ich stelle die Frage wieder am Freitag auf Instagram und Facebook. Ich überlege übrigens, ob ich das mit Facebook nach meiner Sommerpause bleiben lasse, weil ich mag es nicht, ehrlich gesagt. Es geht mir ein bisschen am Zeiger. Muss ich noch überlegen, wie ich das nach der Sommerpause mache. Aber Instagram bleibt auf jeden Fall. Da bekommt ihr auch nach wie vor Montag immer die Fotos zur Folge. Und natürlich, wenn ihr auf Steady Komplizen oder Komplizinnen seid, dort kommt die Folge immer schon einen Tag früher raus und garantiert ohne Werbung. Und sollte es lustige Outtakes geben, dann gibt es am Ende der Folge lustige Outtakes dort. Es würde mich sehr freuen, es wäre mir wirklich eine Ehre, wenn ihr dort Komplize werdet. Also weil erstens bekommt ihr natürlich Bonusmaterial dafür. Also ihr bekommt ja was dafür. Es ist nicht einfach nur so rausgeschmissenes Geld. Und zweitens, es unterstützt den Podcast und das ist meine Arbeit hier, die ich mit absolut großer Leidenschaft mache, wie man ja hoffentlich jede Woche wieder merkt. Und das lebt einfach auch davon, dass ich für meine Arbeit bezahlt werde. Spotify und die ganzen anderen Podcast-Anbieter zahlen den Leuten, die Podcasts reinstellen, absolut gar nichts. Also für Musik bekommt man ja, wie wir alle wahrscheinlich seit dem Eurovision Song Contest 2023 wissen, pro abgespieltem Song 0,003 Cent. Das kam im österreichischen Beitrag vor. Für Podcasts bekommt man 0,00000 Cent, nämlich absolut gar nichts. Deswegen weise ich immer wieder darauf hin, dass es die Möglichkeit gibt, die Episoden über Steady zu hören und dass ihr dort auch eben je nach Level Bonusmaterial bekommt. Darum sage ich das immer wieder, darum bin ich so nervig. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Natürlich, wenn ihr schon auf Steady-Mitglied seid, ein heißes Dankeschön nochmal an euch ganz speziell. Und herzlichen Dank auch nochmal an Rode. Ich bin so happy mit euren Produkten, mit dem Rodecaster Pro 2 und den schönen Mikrofonarmen und diesen herrlichen, herrlichen Mikros. Also ich muss da jetzt, glaube ich, nochmal ein Video machen, um euch das auch alles wirklich zu zeigen, wie das hier so ausschaut, mein ganzes neues Setup. Nächste Woche kommt noch einmal eine neue Folge mit Gast wieder, mit einem tollen Gast, der auch noch nie hier war. Und dann mache ich erst einmal Sommerpause, weil ich brauch's. Es ist heiß. Ich will Urlaub machen. Ich muss einfach mal wieder mir eine bestimmte Zeit nehmen, um zu entspannen und nicht an Mord und Totschlag zu denken. Ein nettes Buch zu lesen oder so. Ah, oh, das wäre so schön. Liebe, liebe Grüße von mir und von McFluffin. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Er hat gerade unter dem Tisch hier geschnarcht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen. Bei Liebesgeschichte gehen wir der Entwicklung der menschlichen Sexualität auf den Grund. Unterhaltsam, lehrreich und im besten Sinne des Wortes tabulos stellt Franziska Singer, das bin ich, jede Woche die Frage, wer, wann, mit wem und wie? Wer Liebesgeschichte überall, wo es Podcasts gibt.